Das Zimmer, das wir heute für uns allein haben, ist im Dachgeschoss. Genauer, obendrauf. Stellt euch also vor, ich schnappe mir eine Leiter und steige dann durch eine Luke aufs Dach. Denn da warten auf dem Giebel eine junge und eine ältere Handwerkerin.
A room for your voice and a space for your mind. Cause we need to make choices, our fates intertwined. We deserve independence, I'm not free. While any woman is unfree, it's not just a sentence.
Ich bin Paula Lochte. Ihr hört Ein Zimmer für uns allein. Den Podcast, in dem Frauen unterschiedlicher Generationen miteinander ins Gespräch kommen. Und heute geht es um Frau allein im Handwerk. Im Handwerk arbeiten nämlich nur 10% Frauen. Unter DachdeckerInnen sind es sogar unter 1%. Und wie in anderen Berufen, in denen Männer dominieren, haben Frauen da ganz schön zu kämpfen. Das berichten auch Frauen aus unserer Community vom Instagram-Kanal Frauengeschichte.
Ich habe in meinem Beruf als Schweißer dahingehend Sexismus erfahren, dass man mir gleiche Arbeit gegenüber männlichen Kollegen nicht zugetraut hat aufgrund körperlicher Schwächen. Und ich habe das nie als Rücksicht empfunden, sondern immer als eine Herabwürdigung meiner Fähigkeiten.
Im Schreinerhandwerk sind es immer so zwei Punkte, die genannt werden, die einer Frau erstmal nicht zugetraut werden. Dass sie Kraft hat, also körperliche Kraft, und dass sie so einen technischen Sachverstand hat. Dass sie quasi versteht, was denn da jetzt irgendwie überhaupt passiert mit der Maschine oder mit dem Werkstück.
Frauen und Mädchen wird es nach wie vor sehr, sehr schwer gemacht, auch in Deutschland, wirklich gleichberechtigt zu leben. Und das sieht man an solchen Berufen wie Schreinerin, Maurerin, Zimmerfrau.
Ich habe allerdings auch Sexismus von Mitarbeitern erfahren, die zu mir ganz klar gesagt haben, ich finde das nicht gut, dass du hier arbeitest. Wärst du meine Tochter, würde ich dir das verbieten. Du nimmst einem Familienvater den Job weg. Und natürlich die obligatorische Frage, aha, schön, dass Sie da sind, wo ist denn Ihr Kollege?
Wie es ist, als Frau trotzdem genau so einen Beruf zu ergreifen, vielleicht ja sogar erst recht. Und was es braucht für mehr Gleichberechtigung im Handwerk, darüber spreche ich heute mit Ulrike Fischer aus Cuxhaven an der Nordsee und mit Jenny Konzek aus München. Die kennt ihr vielleicht von Instagram, denn da zeigt sie als Jenny vom Dach ihren Followern, wie sie auf dem Dach arbeitet. Ich verlinke den Account in den Shownotes. Ulrike, du bist aus dem hohen Norden, aus Cuxhaven.
Ja, genau. Man braucht noch ein bisschen höher zu sein, dann sehe ich hier schon das Wasser, ja. So, da halte ich dann auch schon mal inne, dass ich mich dann oben auf den First setze und dann mal einfach übers Wasser gucke.
Du bist nämlich gelernte Dachdeckerin.
Also ich bin ja schon fast 60 und war eigentlich schon immer mit auf dem Dach. In der Schule, da gab es bei uns Arbeitslehre und dann sollten wir in der ersten Stunde einfach mal schreiben, was wir werden wollen, welchen Beruf wir ausführen wollen. Und ich habe gleich da schon geschrieben, das war, ich bin der Meinung, 5., 6. Klasse muss das ja gewesen sein, habe ich geschrieben, ich will Dachdecker werden. Und dann wussten die alle, wer es war und haben gegrinst, naja. Und es hat bis zum Schluss keiner geglaubt, dass ich es mache. Bin auch in den Sommerferien immer schon mit auf den Dächern gewesen, auch im elterlichen Betrieb eben halt. Und habe meine Gesellenprüfung gemacht und habe meinen Meister nachher gemacht. Also bin dann auch im elterlichen Betrieb geblieben.
Und du, Danny, bist Spenglerin. Vielleicht kannst du uns mal kurz erklären, was ist der Unterschied? Was ist eigentlich eine Spenglerin?
Also ich sag immer, wenn Leute den Beruf nicht kennen, ich bin quasi eine Dachdeckerin, nur dass ich nicht mit Ziegeln arbeite, sondern hauptsächlich mit Blech. Also wir machen komplette Blechdächer, die ganzen Blechanschlüsse. Ich sag immer, München ist, glaube ich, der Spengler noch mal ein bisschen präsenter, weil hier einfach extrem viele Blechdächer sind. Also es ist, glaube ich, jetzt eher in so kleineren Dörfern oder halt auch eher im Norden ist es gar nicht so verbreitet. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich glaube, da wird es nicht so viele Blechdächer geben.
Wenige, sehr wenige, ne?
Was macht euch denn so Spaß daran, auf dem Dach zu arbeiten? Ulrike?
Ich sage immer so, man macht die Dächer neu und man sieht sein ganzes Leben lang seine Arbeit. Also da gehe ich ja jetzt noch dran vorbei, was ich vor 40 Jahren eingedeckt habe oder so. Da geht man sein Leben lang dran vorbei und ist stolz darauf, dass man es gemacht hat.
Ich meine, mein ältestes Dach ist jetzt erst fast 10 Jahre her. Aber ja, also es ist trotzdem einfach immer ein richtig cooles Gefühl, weil man halt einfach weiß, man hat es selber gemacht, man hat es mit seinen eigenen Händen geschaffen und meistens weiß man sogar auch noch, wie es davor aussah und das ist einfach unbeschreibliches Gefühl. Ich weiß noch ganz genau, wo das Gerüst stand, wie wir da oben standen und das gemacht haben und das dann einfach so fertig zu sehen, ohne Gerüst und dann auch Jahre später noch da einfach vorbeifahren zu können. Das ist schon echt cool. Und ich habe mich jetzt letztens dabei ertappt. Ich bin mit meinem Mann, bin ich irgendwo hingefahren und dann habe ich dir gesagt, ach komm, schau mal da hinten, fahr mal schnell rein und zeige ich dir mal die Baustelle, die wir vor 5 Jahren gemacht haben.
Der Grundstein dafür, dass ihr eines Tages auf der Baustelle auf dem Dach landet, der liegt bei euch beiden in der Kindheit. Denn ihr kommt aus Handwerkerfamilien. Ulrike, dein Uropa war Dachdecker, dein Opa, dein Vater. Aber du bist die erste Dachdeckerin in der Familie.
Ja. Als ich dann sagte, ich will tatsächlich Dachdecker werden, die haben ja auch, meine Eltern haben gelacht, alle haben ja gelacht und haben gesagt, ach, das wird sowieso nichts. Und dann wurde das ja so fest bei mir ja eigentlich, dass ich sage, und jetzt mache ich das doch. Ich habe mit dem Fuß aufgestampft und jetzt werde ich doch Dachdecker. Und dann hat er gesagt, so komm ja, wir müssen da wie so Wellplatten irgendwas sauber machen. Da musste ich so einen ganz schmalen, ja so eine Mauer einfach lang balancieren. Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, aber das war so eine Mutprobe eigentlich. Entweder ich laufe da lang, sag da, wenn du dich traust, ist in Ordnung. Man muss dazu sagen, diese Mauer war vielleicht 30 Zentimeter breit. Dann ging es 7 Meter runter.
Puh, okay.
Oder 3 Meter auf die andere Seite. Also ich musste schon. Und dann sage ich so, okay, ich traue mich das. Und ich bin's gegangen und dann hat er gesagt, okay. Bestanden. Das Dachdecker werden.
Das finde ich total beeindruckend. Wie alt bist du da, als du das machst, diese Mutprobe?
Ich glaube, ich war da so 14.
Okay, also ich würde mein Herz bis oben, bis zur Kopfspitze spüren. Wie ist es bei dir?
Das erste Mal und dann atmet man tief durch und dann habe ich gesagt, das machst du jetzt, zeigst du denen das. Und das, ich meine, waren auch 2 Meter oder so. Es war nicht so sehr. Also 2 Meter dann eben und dann, ja, lauf mal rüber. Ja, dann pustet man tief durch, weil man dann sagt, hoffentlich geht das gut. Und dann, ja, dann läuft man rüber, alles gut. Ich meine, in der Schule hat man Schwebebalken gemacht, war doch nicht anders. Der war noch schmaler.
Na, da steht schon, also da steht schon ein bisschen mehr auf dem Spiel, wenn das dann nicht nur so eine Turnmatte da unten ist, ne? Aber war das auch so ein bisschen so ein Triumph? Also so von wegen, die denken, ich schaffe das nicht, aber ich habe das jetzt einfach, ich habe das gemacht.
Ja, ja, das auch. Na, also die haben auch immer gesagt, also du wirst sowieso kein Dachdecker. Das verwächst sich so ungefähr. Das ist nur so ein Spleen jetzt im Moment.
Ich finde das ein Wahnsinnssatz, das verwächst sich noch. Das kriegen wir schon noch raus. So. Und dann, wo hast du sozusagen diesen Willen, diesen festen Willen hergenommen?
Irgendwann ist es dann so ein bisschen Sturheit von mir dann auch gewesen, dass ich sage, und ich mache das doch, ich zeige euch, dass ich das doch kann, dass ich das doch alles schaffe. Und ich habe es ja auch geschafft. Also ich habe auch nirgendwo zurückgesteckt oder so, dass ich sage, so, das mache ich nicht oder kann ich nicht. Ich habe genauso getragen, genauso alles gemacht wie die Männer auch. Also da gab es keinen Unterschied bei uns.
Jenny, dein Vater ist Spengler, auch du kommst also aus einer Familie vom Dach. Aber bei dir war erstmal überhaupt nicht klar, dass du diesen Beruf auch ergreifen wirst und vor allem ergreifen willst.
Genau, also es war eigentlich immer Plan B. Ich wusste nie so genau, was ich machen will und habe nach der Realschule auch erstmal die FOS noch besucht, ein halbes Jahr und war da irgendwie sehr unzufrieden. Und ich wusste, Studieren ist nichts für mich. Ich bin ein krasser Bewegungsmensch. Also selbst nach 10 Stunden Arbeit gehe ich immer noch zum Sport, weil nur auf der Couch sitzen kann ich nicht. Das ist nichts für mich. Und wusste daher auch, okay, studieren und danach dann irgendwie Bürojob ist nicht mein Ding. Und dann hat mein Papa gesagt, ja gut, dann fängst du jetzt bei uns mal an und machst die Ausbildung, dann hast du zumindest das. Und danach kann ich mich immer noch entscheiden, ob ich was anderes machen will oder nicht. Ich habe davor schon immer mal gearbeitet bei ihm. Wir hatten ja auch so Schülerpraktikas. Es war halt dann Girls Day, da sind meine ganzen Geschwister und ich immer zu meinem Papa gegangen und haben dann eine Woche Praktikum gemacht.
Das trifft sich natürlich gut. Beim Girls Day ist ja die Idee, dass man in einen Beruf geht, wo vor allem dann genau. Männer arbeiten. Ja. Und dann konntest du genau zu deinem Papa gehen, weil in dem Beruf arbeiten vor allem Männer.
Ich weiß auch nicht, warum ich mir nie gedacht habe, so, boah, ja, den Beruf mache ich jetzt. Sondern es war immer nur so, man hat halt in der Schule, also in den Ferien mal, habe ich ab und zu mal Tag mitgeholfen. Oder es war nie so, dass ich gesagt habe, so, boah, ja, wenn ich mit der Realschule fertig bin, dann will ich die Ausbildung machen. Ich weiß nicht, dieses halbe Jahr, was ich bei ihm gearbeitet habe, hat mir einfach super viel Spaß gemacht. Ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen und war nur so, okay, so, war schon wieder ein geiler Tag. Also irgendwie waren es immer richtig viele schöne Arbeitstage und auch mit meinen Kollegen. Das war halt irgendwie, ich wurde da halt gleich aufgenommen. Ich weiß auch noch ganz genau, mein allererster Tag war Ziegel einflexen. Da mussten wir ein Dach.
Keine Ahnung, was das ist.
Da mussten wir ein Dach, was eigentlich relativ neu gemacht wurde, neu eindecken, weil das nicht geklammert wurde und auch sonstige Blechanschlüsse und Arbeiten einfach nicht fachgerecht ausgeführt wurden. Deswegen,
also ihr wart quasi der Rettungstrupp für ein verpfuschtes Dach.
Genau, ja. Also wir haben alles runtergerissen, bis auf die Lattung. Die konnten wir zum Glück lassen, also da, wo die Ziegel dann eingehängt werden. Und mussten halt dann alles komplett neu eindecken. Und mein Papa hat gesagt, so, ich zeichne dir die Ziegel an und du schneidest sie zu. Und ja, das war mein erster Arbeitstag.
Und trotzdem konntest du dir so lange nicht vorstellen, dass das tatsächlich dein Beruf wird. Würdest du sagen, es hängt auch damit zusammen, dass irgendwie weibliche Vorbilder in dem Beruf fehlten?
Ich glaube schon, weißt du, wenn man ja so drüber nachdenkt, Dachdecker, Spengler, es sind Männer. In der Vorstellung hat man da nie eine Frau oben auf dem Dach, sondern wenn man davon spricht, man hat immer Männer vor Augen. Und ich glaube, deswegen war es für mich halt auch nie so ein Ding zu sagen, okay, ich werde jetzt Spenglerin oder Dachdeckerin, sondern das war bei mir irgendwie im Kopf gar nicht vorhanden. Und was halt bei mir auch so ein Punkt war, glaube ich, waren halt auch Freunde, die halt alle eher so büromäßig was gemacht haben oder nach der Realschule noch ihr Abi nachgeholt haben und dann studieren. Und das war auch das, was einige Lehrer auf den Schulen immer gesagt haben. Also es war nie so, dass es mal hieß, überleg dir vielleicht mal ins Handwerk zu gehen und eine Ausbildung zu machen.
Du meintest ja schon, Social Media ist auch total wichtig. Du hast einen eigenen Instagram-Kanal, Jenny vom Dach. Du zeigst da auch, wie du auf dem Dach arbeitest, was da für einzelne Arbeitsschritte nötig sind, auch was für eine krasse Aussicht du manchmal hast. Letztens hattest du eine Baustelle in der Innenstadt und guckst so über München. Man sieht die eine Kirche, die so ein bisschen wie Notre Dame aussieht, im Hintergrund und die Berge und so. Und begeisterst damit ja eigentlich auch irgendwie, steckst Leute an, dass das irgendwie auch ein interessanter Beruf sein könnte. Was kriegst du gerade von Frauen, von Mädchen da so für Reaktionen?
Also es ist so, dass mir dann doch die eine oder andere schreibt so, ich habe lange überlegt, ob ich ins Handwerk gehen soll und jetzt so nachdem sie dann auch gesehen haben, dass es mir eigentlich leicht fällt und dass ich so viel Freude dran habe, sind sie auch den Weg gegangen und sind ins Handwerk gegangen. Oder wir hatten jetzt auch letztens eine Anfrage von einer Praktikantin, die würde gerne bei uns ein Praktikum machen. Ihre Eltern waren zwar noch nicht so ganz damit einverstanden, dass sie es im Handwerk macht. Da dachte ich mir auch schon so, es ist ja eigentlich cool, dass sie dann, obwohl ihre Eltern eigentlich was dagegen haben, zumindest schon mal den Anfang gemacht hat und gesagt hat, okay, eigentlich hätte ich schon Bock, so eine Ausbildung im Handwerk zu machen.
Ja, und es zeigt, wie wichtig es ist, dass es eben Vorbilder gibt und auch Bilder im wörtlichen Sinne, also wo man dann als junge Frau mal sehen kann, ah, so würde das aussehen, so ungefähr wäre das, dass man sich das überhaupt mal vorstellen kann, was heißt das eigentlich, ins Handwerk zu gehen?
Ja, genau, und auch sagen kann, genau das will ich auch machen, weil das war ja früher, also bei uns beiden, man hatte nicht so eine Frau, auf die man, wo man hochgeguckt hat und gesagt hat, so, boah, genau das will ich auch machen. Und ich glaube, deswegen ist einfach super wichtig, dass wir Frauen da uns halt einfach zeigen und sagen so, hey, als Frau ins Handwerk zu gehen, ist auch eine richtig coole Entscheidung und der Beruf ist, obwohl man vermeintlich schwächer ist, kann es jede Frau machen.
Was eine totale Gemeinsamkeit ist, dass, obwohl über 30 Jahre zwischen euch liegen, dass es sowas Überraschendes, sowas Ungewöhnliches war, als Frau ins Handwerk zu gehen.
Ja, also ich muss sagen, jetzt in den 10 Jahren, finde ich, hat sich schon viel getan. Damals, als ich angefangen habe vor 10 Jahren, ich war auch die Einzige in 3 Lehrjahren. Gab keine andere Frau. Und ich glaube, das hat sich jetzt mittlerweile schon ein bisschen geändert. Also ich glaube jetzt bei uns Spenglern tatsächlich eher noch nicht ganz so viel, aber was man jetzt mitkriegt bei Dachdeckern und Zimmerern, ist es ja krass. Also was mittlerweile an Zimmerinnen gibt, das ist eigentlich echt richtig schön zu sehen.
Und was ich auch sehr spannend finde, wir haben mal in der Community gefragt, ob da eigentlich auch weitere Frauen im Handwerk sind. Und siehe da, es haben sich viele gemeldet. Wenn man fragt, wie sind die eigentlich zu dem Beruf gekommen? Da haben wir zum Beispiel folgende Geschichten gehört.
Ich bin Schreinerin von Beruf. Und ich habe den damals als junge Frau ausgewählt, weil das so eine Protesthaltung von mir war. Ich wollte unbedingt was machen, was nicht typisch Frau ist. Und ich wollte auch irgendwie sowas Cooles machen. ich fand das cool, mit Arbeitsklamotten rumzulaufen und was, dass man mir das auch direkt ansieht.
Ich bin gelernte Informationselektronikerin. Ich mache den Beruf gerne, weil ich Technik spannend und interessant finde. Und als Kind hätte mich technisches Spielzeug interessiert und es wurde mir nie gekauft, weil ich ja ein Mädchen bin. Das hat mich sehr, sehr geärgert.
Schreinerin oder Handwerkerin zu sein, ist kein Job. Das ist eine Leidenschaft und das ist eine innere Haltung. Hat für mich immer bedeutet, dass ich etwas mit den Händen herstelle. Das, was ich tue, greifbar ist, anfassbar ist. Und Holz ist natürlich auch ein tolles Gefühl, das anzupacken und zu bearbeiten.
Es gab eine Stelle, da habe ich euch gerade beobachtet, ihr habt beide gelacht und genickt. Und zwar, als die Schreinerin erzählt hat, das war schon auch so ein bisschen so eine Protesthaltung. Und sie wollte was Cooles machen und sie mochte das mit dieser Arbeitskleidung durch die Straße zu gehen und alle sehen sofort auch, was sie macht.
Weil das wirklich so ist. Ist so ein bisschen Protest gewesen, ja. Also ich habe dann auch meine Manchester-Hose an, also diese Arbeitskleidung. Klar bin ich damit rumgegangen. Manchester ist ja dieser Breitkord, sowas habe ich gehabt, also kein Englisch Leder, sondern Breitkord und mit diesen doppelten Reißverschlüssen und einem breiten Schlag, diese Hosen. Und damals gab es die nicht zu kaufen, also ich habe Maßhosen gehabt.
Ach so, die gab es nicht, weil du eine Frau bist und die gab es nur für Männer?
Ich war ja so sehr, sehr schlank und sehr, ja, was heißt klein, aber die Größen gab es nicht. In Hamburg gab da tatsächlich, die haben Zunftkleidung hergestellt. Dann haben wir Maße genommen und dann wurden meine Hosen genäht. Heute ist es ja schon wieder ein bisschen anders, da ist es jetzt auch wieder fortgeschritten. Kleidung, die kriegt man jetzt auch von der Stange für Frauen, ja.
Wie ist es bei dir, Jenny? Ist es auch eine Maßanfertigung oder gibt es mittlerweile die Kleidung von der Stange?
Also es gibt mittlerweile die Kleidung von der Stange, aber es ist so, dass ich halt während der Arbeit keine Zunft trage. Also ich besitze zwar eine, die sieht ja auch nochmal ein bisschen anders aus als die bei den Dachdeckern, aber die haben keine Kniepolstertaschen. Und dadurch, dass wir sehr viel auf den Knien arbeiten, ich hatte immer eine Hose, wo ich Kniepolster reintun konnte, weil ohne hält man das keinen halben Tag aus. Also zumindest ich nicht. Ich weiß, es gibt da Männer, die da ja im Sommer in kurzen Hosen auf ihren Knien übers Gerüst rutschen. Ich würde da mich einmal hinknien und hätte knallrote Knie und alles aufgeschifft. Deswegen, ich habe immer eine lange Hose an und immer Kniepolster. Aber da weiß ich noch, ganz am Anfang hatte ich tatsächlich auch immer Männergrößen. Und jetzt gibt es ja mittlerweile sehr viele Klamottenhersteller, die auch Frauenarbeitshosen anbieten.
Diese Polster gibt's auch noch nicht so sehr lange. Zu meiner Zeit war es alles ohne Polster. Also, da kriegt man Hornhaut an.
Ihr wart ja beide in eurer Ausbildung, man ist doch dann auch in so einer Klasse, man ist ja auch auf der Berufsschule und so. Wart ihr die einzigen Frauen?
Ja.
Du warst die einzige Frau.
Genau, ich war die einzige Frau.
Ulrike nickt, sie auch.
Ja, genau.
Ja. Wie ist der erste Tag in der Schule quasi? Und wie läuft dieser erste Schultag ab? Jenny.
Also bei mir war es so, das erste Lehrjahr habe ich in so einer gemischten Klasse verbracht. Also es waren nicht nur Spengler, sondern das war halt alle Metallberufe in einer Klasse.
Also nicht geschlechtergemischt, sondern nicht berufsgemischt.
Berufsgemischt, sorry. Ein bisschen unverständlich. Und da hat man halt einen Zettel bekommen, welches Klassenzimmer man muss. Und ich bin dann in das Zimmer rein und wird dann erstmal rausgeschickt. Ja, Sie wissen schon, dass das hier die Metallklasse ist. Nicht so. Ja, aber ich glaube, ich muss hier hin. Ich bin Spengler. Ich mache eine Ausbildung zur Spenglerin und ich habe den Zettel, dass ich in das Zimmer soll. Und dann waren nur so, ah ja, okay, gut, dann können Sie sich hier reinsetzen. Und dann,
krass, die dachten, weil du eine Frau bist, dass du da nicht hingehörst.
Genau, ja. Also es war für die, weiß ich nicht, wann die das letzte Mal eine Frau in einer Metallklasse hatten, aber das war dann schon irgendwie so, ja, okay, gut. Man wurde dann natürlich auch erstmal von allen angestarrt, weil man eigentlich erstmal quasi rausgeschmissen wurde aus der Klasse. Ich habe natürlich dann erstmal voll total eingeschüchtert auf meinen Zettel geguckt und war das, bin ich jetzt hier wirklich richtig, weil sowas mich krass verunsichert hat und war dann nur so, ja, aber ich bin hier richtig.
Ulrike, du Anfang der 80er, die Ausbildung geht los, du bist auch die einzige Frau und hast dann eine Situation mit einem Ausbilder, der geht dich richtig an?
Der hat mich so getan, als ob ich so, naja, ist die Frau, die kapiert es ja sowieso nicht. So richtig so eher von oben herab. Und ich habe dann nachher es war ein Dunstrohr oder irgendwas, mussten wir da selber anfertigen aus Zink. Hab das fertig gemacht, der hat sich das angeguckt, war erstaunt, dass es so gut geworden ist. Und dann sagt er zu mir bei der Benotung, darf ich da drauf rumhämmern? Also der hat richtig einen großen Hammer, wollte er nehmen und wollte drauf rumkloppen, meine Nähte halten, also ob ich das vernünftig durchgelötet habe. Der hat da drauf rumgedroschen, sage ich, also richtig raufgehauen. Es ging nicht auseinander, weil es vernünftig verlötet war. Und dann drehte sich seine Meinung mir gegenüber um 180 Grad. Also der sagte, wow, also ich habe da meine Eins für gekriegt und damit war das Ding gegessen. Also dem musste ich das wirklich beweisen, dass auch eine Frau das kann. Ich musste immer besser sein wie die Männer, weil bei den Jungs war das egal, ob die das umgepackt haben oder nicht. Bei mir wurde immer besonderer Augenmerk drauf geworfen.
Jenny, kennst du das auch, dass dich Ausbilder härter angegangen sind oder andere sexistische Situationen in der Ausbildung?
Also ich hatte tatsächlich einen doch relativ krassen Vorfall schon in der Berufsschule. Ich wurde als Mensch dritter Klasse bezeichnet. Also es ist sein Wortlaut. Er hat gesagt, erst kommen die Männer, dann kommen die Schwarzen und dann kommen wir Frauen. Und ich als Frau gehöre in die Küche und was ich mir denn einfallen lasse, hier in der Klasse zu sein.
Wie bitte? Wer ist er?
Das war einer von meinen Mitschülern. Der hatte eine sehr klare Vorstellung von Frauen.
Stopp mal kurz. An dieser Stelle im Gespräch war ich so perplex, dass ich gar keine Worte dafür gefunden habe, was ich da gerade gehört habe. Im Folgenden thematisieren wir dann nur den Umgang mit der sexistischen Aussage. Der Spruch von diesem Typen ist aber auch zutiefst rassistisch. Das wollte ich gern noch sagen. Und jetzt geht's weiter.
Der hatte eine sehr klare Vorstellung von Frauen. Die Frau gehört nach Hause, muss den Haushalt machen und kochen für den Mann. Und hat er auch ganz klar gesagt, er wird sich genauso eine Frau suchen, weil alles andere sind in seinen Augen keine Frauen. Und da sitzt man dann natürlich als 16-Jährige erstmal da und denkt sich nur so, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Und da sind dann tatsächlich relativ viele von meinen Klassenkameraden eingesprungen und haben mich da gegen
ihn... Also die haben das gehört?
Es hat jeder mitgekriegt. Und der hatte dann nicht mehr zu lachen, weil ihm dann wirklich auch ziemlich klar gesagt wurde, wenn er hier nochmal so einen Spruch reißt, dann kriegt das mit dem einen oder anderen aus der Klasse zu tun. Und ich fand es dann eigentlich auch eine richtig süße Geste, weil am nächsten Tag war Weltfrauentag. Und ich habe dann tatsächlich von ein paar Jungs Blumen geschenkt bekommen. Und mir wurde dann auch gesagt, dass sie es cool finden, dass ich als Frau diesen Beruf mache. Und da dachte ich mir auch nur so, boah, eigentlich cool zu sehen, dass es wirklich, also dass es den einen gibt, der was dagegen hat, aber so viele das richtig cool finden und mich da verteidigt haben.
Ulrike, du hast deine Ausbildung zur Dachdeckerin in den 1980er Jahren gemacht. Also in einer Zeit, da sind Dauerwellen angesagt, der konservative Helmut Kohl ist Bundeskanzler und du hast damals eine überbetriebliche Schulung. Das heißt, alle Auszubildenden aus der Region, die kommen zusammen, um gemeinsam was zu lernen. Und die anderen Dachdecker-Azubis, alles Männer, die sind damals in einem Internat untergebracht und du als einzige Frau nicht.
Ich wurde aussortiert. In dem Internat gab es keine Zimmer für Mädchen. Und es hätte ja was passieren können. Also wurde ich aussortiert und musste dann eben 100 Meter weiter runter zum Klempner. Der hatte dann ein Fremdenzimmer vermietet und da wurde ich untergebracht. Separat gehalten, ja nicht mit den Jungs zusammen. Mein Zimmerchen hatte ich dann außerhalb der Schule. Ich musste dann auf die Toiletten von den Bürokräften raufgehen oder unten in die Küche da, in dem Bereich. Duschen gab es auch nicht, da waren keine weiblichen Duschen. Und dann eben halt immer alleine, also da war wirklich keiner. Kein Fernseher, kein Telefon, kein Radio, kein nix.
Ich finde das ein ganz starkes Bild. Die ganzen Jungs sind da gemeinsam in diesem Internat und du bist davon separiert. Und du hast jetzt mehrmals gesagt, du warst aussortiert. Ich finde, das ist ein ziemlich krasser Begriff eigentlich. Also du bist abgesondert, aussortiert. Das klingt für mich, als sei es so wahnsinnig einsam auch gewesen.
Ja, weil die Jungs sind die 17 bis 19, also der überwiegende Teil, die sind dann eigentlich mit beschäftigt, auf Frauenjagd zu gehen. Oder ich habe das so empfunden, dass ich störend war. Also da kriegte ich auch keinen Anschluss. Klar ist man aber, unterhält man sich aber auch gerne mal mit Kollegen oder so, wie die das dann, dass man sich mal ein bisschen austauscht. Das fehlte mir schon.
Jenny, wie war das bei dir? Weil du warst ja auch die einzige Frau in deinem Ausbildungsjahrgang. Hat dir manchmal irgendwie eine Verbündete gefehlt?
Ja, nee, das stimmt schon. Also es hat schon so eine, sag ich mal, Freundin gefehlt in der Ausbildung oder jetzt auch in der Arbeit. Es ist alles immer sehr männerlastig. Also ich finde es jetzt eigentlich auch gar nicht schlimm, nur mit Männern unterwegs zu sein, weil ich in meiner Freizeit durch meinen Sport bin ich sehr viel mit Frauen unterwegs und ich habe ja selber noch drei Schwestern. Also es war außerhalb von der Arbeit immer sehr viel Frauenpower um mich herum. Und ja, was hat trotzdem so gefehlt in der Klasse, mal auch neben einer anderen Frau zu sitzen und ja, man quatscht ja dann doch auch mal gerne über das, was jetzt gerade im Unterricht passiert ist oder halt auch am Wochenende und so. Und oder halt dann auch eine, die sich dann mal zusammen mit mir auf der Toilette umzieht, die hat schon auch gefehlt. Dass man da mal zu zweit gesagt hätte, so, also ihr müsst euch da mal was überlegen mit den Umkleiden. Wir müssen jetzt hier mal zu zweit auf die Toiletten. Das, ja, hat gefehlt.
Dass Umkleiden und Toiletten, dass das irgendwie ein großes Thema ist in handwerklichen Berufen für Frauen, das wird auch klar, wenn wir uns jetzt nochmal eine kurze Umfrage anhören aus unserer Community. Da haben wir nämlich auch gefragt, ey, welche Rolle haben eigentlich Toiletten bei euch im Beruf gespielt?
Ich habe das selber auch wirklich 150 Mal gehört mit Nein, wir können ja leider keine Frau einstellen, weil wir haben ja nicht zwei Toiletten.
Da ich in einem großen Industriebetrieb gelernt habe, war die Toilettensituation kein Problem, weil in einem größeren Betrieb gab es einfach schon Toiletten für Frauen und Männer.
Auf dem Werksgelände, wo ich gearbeitet habe, gab es zwar vereinzelt Frauentoiletten und die waren immer abgeschlossen. Immer dieses nach dem Schlüssel fragen, immer wieder irgendwo hinterher fragen, wer hat den Schlüssel, darf ich da mal drauf, ich bringe es mal zur Toilette. Ich habe jetzt gerade meine Tage und ich muss in die Baustellen. Wo sind denn da die nächsten Toiletten? Also wenn ich merke, ich muss meine Binde wechseln, dann muss ich mal gucken, dass ich da hinkomme. Und hoffentlich ist die Frau da, die den Schlüssel hat für die Damentoilette, weil sie die einzige ist in der Abteilung, der die nutzt.
Prinzipiell muss ich allerdings sagen, mir gefällt eigentlich diese Idee der Unisex-Toiletten immer mehr.
Jenny, wie machst du das? Also, weil du bist ja dann immer wieder auf einem anderen Dach. Wie ist die Toilettensituation? Wo kannst du überhaupt aufs Klo gehen? Gibt's Frauenklos auf Baustellen?
Also, in den ganzen 10 Jahren, in denen ich jetzt arbeite auf den Baustellen, habe ich es bisher einmal erlebt, dass es eine Frauentoilette gab. Ansonsten teilt man sich ein ganz normales Dixie mit den männlichen Kollegen und das ist manchmal überhaupt nicht schön. Vor allem, wenn man jetzt Großbaustellen hat, wo dann 20 andere Gewerke mit auf die Toilette gehen und manche Leute, ja, ich weiß auch nicht, was die in den Toiletten machen, aber da sieht es dann aus, als wäre dann eine Bombe explodiert und man ist wirklich immer, ist manchmal tatsächlich leider schon wirklich vorgekommen, dass mein Kollege gesagt hat, selbst sie können nicht mehr dort auf die Toilette gehen und war dann immer nur so, Jenny, es tut mir leid, aber du musst irgendwo hinfahren, um auf die Toilette zu gehen und es ist, also, ist zwar echt schlimm, aber manchmal trinke ich tatsächlich wenig, dass ich wenig auf die Toilette muss.
Aber das ist ja eigentlich total krass. Du trinkst weniger,
ja,
damit du weniger auf die Toilette musst, aber du machst einen körperlichen Beruf. Ja. Ist ja eigentlich auch gesundheitlich nicht so ideal, sage ich mal, vorsichtig.
Nee, ist es auch nicht. Und ich bin auch, ich weiß nicht, wie oft ich wirklich schon gesagt habe, ich komme hier nicht mehr zum Arbeiten, wenn hier keine Frauentoilette mehr ist. Aber da fehlt mir wieder mein Selbstbewusstsein, dass ich mich hinstelle und sage, ich komme erst, wenn hier wieder eine Frauentoilette ist. Aber ja, es ist schon echt hart.
Gerade als Frauen können wir ja gar nicht immer entscheiden, ob man jetzt aufs Klo geht oder nicht. Also weniger trinken, klar. Aber wenn ich meine Periode habe und wie macht man das auf der Baustelle, wenn man die Menstruation hat und dann gibt's nur dieses eine verdreckte Klo.
Ja, da muss man wohl oder übel durch. Ja, also es ist schon so, ich habe schon meine Desinfektionstücher im Auto und so, weil man ja die Hände nicht wirklich sauber machen kann davor. Da muss man als Frau irgendwie durch. Also es ist wirklich hart, aber man muss Nase zu halten und ja.
Ulrike, das klingt, als sei da noch viel Luft nach oben. Wie ist es in deiner Arbeitserfahrung gewesen? Was hast du so ab den 80s erlebt an Toilettensituationen auf Baustellen?
Also da gab es äußerst selten mal ein Dixi-Klo.
Nicht nur kein Frauenklo, sondern einfach gar kein Klo.
Gar kein Klo. Vielleicht mal so ein, ich sag mal, so ein Donnerbalken. Das heißt also, so ein Verschlag, wie so ein, dieses Häuschen mit Herz. So kann man sich das vorstellen.
Ohne Hygiene.
Ohne Hygiene. Dann wurde ein Loch gebuddelt und dann hat man das nachher wieder zugeschüttet.
Aber sag mal, abgesehen von der Klosituation, was müsste sich denn konkret ändern, damit mehr Frauen in diese Berufe im Handwerk kommen? Weil es ist ja ein toller Beruf, ihr strahlt ja auch eine totale Begeisterung aus. Aber was bräuchte es, damit auch die Bedingungen noch besser sind?
Ja, vielleicht ist das auch, dass man das ein bisschen mehr publik machen muss. Dass es nicht immer alles nur über Kraft geht, sondern auch das Köpfchen mitspielt und dass auch die Frauen das wirklich machen können. Wir sehen ja nun nicht so aus wie Schränke oder sowas. Na, es sind ja auch zierliche Personen, ganz, ganz viele Mädels, die haben nicht die Kraft wie ein Kerl und trotzdem machen die das alles genauso wie ein Mann auch. Ich finde, dass man das ja eben halt bekannter machen muss einfach, dass wir das alles gut schaffen können.
Ja, also kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also es ist ja mittlerweile, es gibt Kräne, es gibt Aufzüge, es gibt andere Hilfsmittel, um schwer zu heben. Und vielleicht muss man da halt einfach auch mal hingehen und zeigen so, hey, das Handwerk hat sich weiterentwickelt. Ich meine, es ist leichter geworden als früher. Ich meine, da gibt einen Film, der gerade so ein bisschen auf Instagram immer mal auftaucht, wie die Dachdecker früher gearbeitet haben, zumindest bei mir im Feed. Die haben dann die Ziegel da über die Leiter hochgetragen. Ich meine, ungefähr 5 Pakete auf eine Schulter hoch und das dann alles per Hand verteilt. Ich meine, wenn heutzutage kein Kran da steht oder Aufzug, dann fängt man da auch gar nicht erst an, auf der Baustelle zu arbeiten, weil das einfach viel zu anstrengend und zu körperlich ist. Und ja, das muss man mehr zeigen.
Genau, wir müssen noch viel kämpfen da vielleicht für. Und deshalb finde ich diesen Podcast auch gerade so gut, dass man das tatsächlich mal ein bisschen öffentlicher macht,
ja,
was sich schon getan hat, aber dass man tatsächlich noch ganz viel tun muss und kann und dass wir Frauen dann auch einfach zusammenhalten.
Vielen, vielen Dank euch beiden.
Vielen Dank, dass wir da sein durften.
Wir danken.
Danke auch an unsere Community, besonders Iris, Andrea, Anke Potthast, Jennifer Kirsch und Andrea Eleonore Braun für die Sprachnachrichten, die ihr uns geschickt habt. Das war Ein Zimmer für uns allein, eine Gemeinschaftsproduktion der Redaktionen Zündfunk und Frauengeschichte für den Bayerischen Rundfunk 2025. Im Generationengespräch waren diesmal Ulrike Fischer und Jenny Konzek. Ihren Instagram-Kanal Jenny vom Dach verlinke ich in den Shownotes, genau wie diesen Podcast-Tipp. Bergfreundinnen, das ist der Podcast fürs Leben mit den Bergen. Die drei Bergfreundinnen Kadi, Lisa und Toni könnten unterschiedlicher nicht sein, aber ihre gemeinsame Leidenschaft für die Berge schweißt sie zusammen. Sie nehmen euch mit nach draußen, treffen inspirierende Bergsportlerinnen, teilen praktische Tipps und erzählen faszinierende Geschichten vom Berg. Wenn ihr auch gerne draußen unterwegs seid, die Berge liebt oder euch für die großen Fragen des Lebens interessiert, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für euch. Die Bergfreundinnen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Autorin dieser Folge war Eva Deinert, Redaktion Yvonne Meyer, Produktion Flo Scheirer, Dramaturgie Despina Grammaticopoulou, Vocals Günderlein und Host bin ich, Paula Lochte. Schreibt uns gerne eure Gedanken und Feedback über den Instagram-Kanal Frauengeschichte. Empfehlt den Podcast gern weiter und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. A room for your voice and a space for your mind, 'cause we need to make choices, our fates intertwined. We deserve independence. I'm not free, while any woman is unfree, not just a sentence.